Ja, schön, dass ihr heute alle hier seid. Und ich muss auch staunen, wie Gott auch heute wieder den Gottesdienst leitet. Das Thema ist eingeblendet. Gott wird alles wieder richten. Und viele Menschen, sie sehen die Bibel als ein Buch, in dem nur unglaubliche Geschichten drinstehen. Und dass sich da in der Bibel ein Wunder nach dem anderen beschrieben wird. Ist das wirklich so? Glaubt jemand das? Könnt ihr das, wer das glaubt, mal ein Handzeichen geben? Ja, die Bibel ist nämlich gar nicht so ein Buch. Und beim genauen Lesen stellt man fest, weil die Bibel einen riesigen Zeitraum der Menschheit beschreibt, sind Wunder tatsächlich Ausnahmen. Und es ereignete sich etwas in der Menschheitsgeschichte und dann tat sich wieder für hunderte von Jahren nichts. Und auffallend ist, dass viele Menschen gerne Wunder sehen möchten, bevor sie sich entscheiden zu glauben. Und das ist extrem unbiblisch. Aber ich habe gerade festgestellt, es ging kein Arm nach oben, also sind wir alle biblisch unterwegs. Denn Gott hat Wunder getan, ja. Aber nicht um unseres Glaubens willen hauptsächlich, sondern ja um unserer Erlösung willen. Damit er mit seinem Erlösungsplan für uns Menschen zum Ziel kommen kann. Und schon in der 10. Generation nach Adam geschah etwas, ja, was unsere Existenz hier auf unserem Planeten für immer veränderte. Und das geschah natürlich deswegen, damit wir erlöst werden können. Und hinter jeder Generation stand eine lange Lebensdauer. Und in jeder Generation gab es Menschen, die Gott geglaubt haben. Und obwohl die Weltbevölkerung sich damals stark vermehrte, stieg die Zahl derer, die geglaubt haben und Gott vertraut haben, nicht im gleichen Verhältnis. Und die Bibel berichtet, dass sich bis auf sehr wenige sich alle von Gott abgewandt haben. Und die Bibel, die sagt uns auch noch, dass die damalige Gesellschaft sich völlig darauf fixiert hat, für sich selbst zu leben. Die Menschheit hatte Gottes Plan verachtet und eine Lebensart entwickelt, die jeden Wunsch, Gott zu gefallen und Gott zu suchen, um mit ihm ins Reine zu kommen, ausgeschlossen hatte. Und bereits in der 10. Generation, in der Noah lebte, erreichte die Zahl der Menschen, die Gott vertraut hatten, einen traurigen Rekord. Ja, nur Noah und seine Familie, sie waren die einzigen Menschen, die Gott in ihrem Leben noch vertrauten. 1. Mose 6, 5 bis 8. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, Böses planen, Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Ja, wie gesagt, ein Mann und seine Familie unterschieden sich von den anderen. Und die Bibel sagt uns im Verse 8 und 9, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Ja, auch Noah war ein Mensch wie du und ich. Es war ein Mensch, der auch in Sünde geboren wurde. Aber er vertraute Gott. Und deshalb folgte er Gottes Anweisungen in seinem Leben. Er war nicht etwas Besseres. Es war einfach seine persönliche Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und die Anweisung bestand darin, ein Schiff zu bauen. Es war kein Ruderboot und schon gar nicht so etwas hier. Es war ein Schiff, ähnlich wie die heutigen Ozeandampfer. Es hatte mehrere Decks und nur eine einzige Tür. Und die Arche blieb das größte je gebaute Schiff, bis 1844 die Great Britain mit fast den gleichen Abmessungen vom Stapel lief. Bis heute werden die Baumaße der Arche als ideal für ein robustes und großes Schiff angesehen. 1. Mose 6, 16 bis 22. Da spricht Gott: Bau dir ein Schiff, die Arche. Mach es aus festem Holz und dichte es von innen und außen mit Pech ab. 3 Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Es muss 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Setz ein Dach darauf, das einen halben Meter hoch ist, und bau an eine Schiffsseite eine Tür ein. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Aber mit dir will ich einen Bund schließen. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Nimm von allen Tieren jeweils 2 mit hinein, ein Männchen und ein Weibchen, damit keine Tierart ausstirbt. Von jeder Art der Vögel, des Viehs und aller anderen Landtiere soll ein Paar mit ins Schiff kommen, damit sie alle erhalten bleiben. Legt genug Vorräte an, dass es für euch und die Tiere ausreicht. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Ja, war diese Aufgabe einfach zu erfüllen? Noah hatte davor noch nie ein Schiff gebaut. Und schon gar keins in so einer Größe. Dieses Schiff, also die Noah, wurde in den USA in einem Themenpark mit den Maßen 1:1 nachgebaut. Und das Bild ist halt, das zeigt halt die Dimension. Und dann war da noch die Sache mit dem Regen. Seit der Schöpfung hatte es auf der Erde noch nie geregnet. Denn die Erde war vor der Flut sie besaß eine andere Atmosphäre. Darauf will ich heute nicht stehen bleiben, weil es würde den Rahmen sprengen. Wie sollte Noah also den Menschen die Vorstellung einer Überflutung beibringen? Würden sie ihn nicht auslachen? Und genau das taten die Menschen auch. Sie glaubten Noah nicht. Und hat sich daran bis heute etwas geändert? Wer glaubt heute, dass es die Sintflut gegeben hat? Und besonders bei diesem Bericht einer weltweiten Überschwemmung schütteln die meisten Menschen den Kopf. Allein, dass ich meinem Arbeitskollegen erzählt habe, dass Noah 600 Jahre alt war, als er anfing, die Arche zu bauen. Der hat mich vielleicht angeschaut. Dabei gibt es auf der Erde überall deutliche Spuren, dass das Wasser sehr hoch gestanden hat. Und über die genaue Entstehung des Grand Canyon, der 446 Kilometer lang, 30 Kilometer breit und bis zu 1800 Meter tief ist, streiten die Experten bis heute. Da habe ich dieses Bild Ein Wissenschaftler, der heißt Andrew Snelling, ist Doktor im Fach Geologie an der Universität von Sydney. Außerdem ist er in der Organisation Answers in Genesis tätig, in der Wissenschaftler versuchen, die naturwissenschaftliche Glaubwürdigkeit der Bibel aufzuzeigen. Und dieser Andrew Snelling, er will seit langem seine These überprüfen, wonach für die Entstehung des Grand Canyons die Sintflut verantwortlich ist. Und das würde er gerne überprüfen. Und er versucht seit 2013 eine Forschungsarbeit im Grand Canyon zu unternehmen. Und als Geologe interessieren ihn Felsen, die Faltungen aufweisen. Und da sagt er zu der Zeitung The Australian, waren diese Steine also noch weich, als sie sich dort anlagerten? Fragt der Wissenschaftler. Denn das würde bedeuten, dass die Ablagerung nur eine kurze Zeit in Anspruch nahm und nicht Millionen von Jahren. Und die Verwaltung des Nationalparks verbot ihm natürlich dieses Vorhaben, weil es, ich zitiere, wissenschaftlich keinen Nutzen bringe. Nachdem aber der US-Präsident Donald Trump im Sommer letzten Jahres, ich glaube, das war im Mai, eine Verfügung unterzeichnet hatte, mit der Religionsfreiheit in Amerika gestärkt werden sollte, reichte der Wissenschaftler Klage gegen die Verwaltung des Parks ein und bekam Recht. Und im Grand Canyon werden jedes Jahr nur circa 80 Projekte zur Forschung genehmigt und der Andrew Snelling bekam dann eins von diesen 80 Projekten. Ja, zurück zur Arche. Gott hatte gesagt, dass es 120 Jahre dauern würde, bis die Flut kommen würde. Und während dieser Zeit leitete Noah nicht nur den Bau der Arche, sondern er warnte auch die Menschen, die damals lebten, dass das Gericht kommen würde. Ich habe da noch ein Schiff oder ein Bild ausgesucht für die kleineren Zuhörer unter uns. Die Arche war ein besonderes Schiff. Und das macht ein Steckbrief deutlich, den habe ich vom Werner Gitt, der uns auch bekannt ist. Einige Punkte darüber. Welches Schiff wurde von keinem Menschen in Auftrag gegeben und doch existierte es? Welcher Reeder ließ nur ein einziges Schiff bauen und dennoch ist sein Schiff, das noch nicht einmal einen Namen trug, weltbekannt? Welches Schiff wurde einmalig und nur für einen bestimmten Zweck gebaut? Welches Schiff war nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen? Von welchem Schiff mit der Tonnage in der Größenordnung der Ozeanliner existierten nicht mal Konstruktionszeichnungen? Und welches hochseetüchtige Schiff von immenser Größe hat nie einen Stapellauf erlebt? Und welches Schiff hat eine so kostbare Fracht transportiert, dass jeder einzelne von uns heute noch Nutznießer davon ist? Und welches Schiff wurde auf einem uferlosen Gewässer eingesetzt, das noch weit größer ist als der Pazifische Ozean? Und welches Schiff von vergleichbarer Größe und Bedeutung wurde ausschließlich von einem Laien gebaut oder von Laien gebaut? Und welches Schiff begab sich auf große Fahrt, ohne ein Ziel zu kennen? Ja, es ist diese Arche, dieses Schiff und dieser Name Arche, es ist eigentlich gar kein Name, es bedeutet Kasten. Und auf diesen Namen, wie gesagt, wurde es nie getauft und trotzdem kennt es jeder. Und die Bibel sagt uns, dass vor der Flut die Menschen mehrere hundert Jahre alt wurden, wie auch Noah. Und es gibt verschiedene Theorien darüber, wie es möglich war. Aber in der Bibel finden wir keine Begründung, keine Erklärung. Es wird einfach als Tatsache hingestellt. Es wird einfach darüber berichtet. Und bedenkt man die hohe Lebenserwartung der Menschen vor der Flut, waren die 120 Jahre Bauzeit also sehr realistisch. und eigentlich kein Problem. Und da stellt sich die Frage, war die Arche groß genug, um alle Tiere aufzunehmen? Diese Frage wird oft sehr skeptisch angegangen. Und zu dieser Frage haben sich viele Autoren skeptisch oder optimistisch geäußert. Welche Tiere damit wohl gemeint waren, kann auch nicht ganz genau gesagt werden. Nach Grundtypen gerechnet und alle Arten, die schon ausgestorben waren, war genug Platz. Und da gibt es eine Berechnung mit einem durchschnittlichen Platzbedarf von 0,5 Kubikmeter für Vögel, 1 Kubikmeter für Reptilien oder Amphibien und 1,5 Kubikmeter für Säugetiere, wird sehr großzügig gerechnet. Und dann ergibt sich ein Ergebnis, ein Platzbedarf, der nicht einmal 15% der Arche eingenommen hat. Und zu Noah wird außerdem gesagt, und du nimm auch noch Speise mit, was wir gelesen haben im Vers 21. Also auch dafür war noch genug Platz. Und wenn diese Berechnungen, diese Annahmen nur einigermaßen realistisch sind, kommt man eigentlich zu der umgekehrten Frage. Warum musste die Arche so riesig sein? Hätte sie nicht ein paar Nummern kleiner ausfallen können? Und auf diese Frage kommen wir nachher noch zu sprechen. Und nach 120 Jahren Bauens und Vorbereitens und Warnens war die Zeit abgelaufen. Und wir lesen 1. Mose 7, 13 bis 16. Aber Noah und seine Frau, seine Söhne Sem, Ham und Japhet sowie die drei Schwiegertöchter waren genau an diesem Tag in das Schiff gegangen. Zusammen mit den verschiedenen Tierarten, dem Vieh, den wilden Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Sie waren paarweise gekommen, ein Männchen und ein Weibchen. Niemand fehlte, alle waren an Bord, genau wie Gott es Noah befohlen hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Ja, bei allem Staunen über die Faszination, die dabei entsteht, über dieses gewaltige Naturereignis in der Geschichte unseres Planeten. Man muss dieses Ereignis als das sehen, was es war. Es war ein Gericht über die gottlose Menschheit. Und bevor die Flut losbrach, da konnten die Menschen wahrscheinlich mit dem Wort Untergang gar nicht so viel anfangen. Aber als das Wasser auf einmal von unten und von oben auf die Erde strömte, bekam das Wort Untergang eine ganz neue Bedeutung. 1. Mose 7, 17 bis 23. 40 Tage lang fiel das Wasser vom Himmel. Die Flut stieg ständig an und hob das Schiff vom Boden ab. Die Wassermassen nahmen immer mehr zu, bis das Schiff auf dem Wasser schwimmen konnte. Bald waren sogar sämtliche Berge bedeckt. Das Wasser stand 7 Meter über ihren höchsten Gipfeln. Alle Lebewesen auf dem Land ertranken. Das Vieh, die wilden Tiere, Vögel, Kriechtiere und auch die Menschen. Gott löschte das Leben auf der Erde völlig aus. Niemand konnte sich retten. Nur wer sich mit Noah an Bord der Arche befand, kam mit dem Leben davon. 150 Tage lang blieb das Wasser auf seinem höchsten Stand. Ja, Gott ist gnädig. Er hatte den Menschen viel Zeit gegeben, seine Barmherzigkeit in Anspruch zu nehmen, ihm zu glauben. Aber sie hatten Noah nur ausgelacht und verspottet. Nun war die Zeit abgelaufen. Noah, seine Familie und die Tiere befanden sich hinter der sichersten Tür der Welt. Ja, weil Gott selber diese Tür verschlossen hatte, konnte sie niemand öffnen. Er hatte diejenigen, die geglaubt hatten, eingeschlossen, aber die, die nicht geglaubt haben, die hat er ausgeschlossen. Es ist interessant, dass das Neue Testament Bezug nimmt auf die Sintflut. Und an mehreren Stellen gebrauchen die Apostel das Beispiel der Sintflut, um uns aufzuzeigen, dass die Welt, die damals gerichtet wurde, dass sie zurechtgerichtet wurde. Und es ist offensichtlich, dass es nach der Flut nicht lange dauerte und die Menschen waren wieder dort, wo sie vor der Flut waren. Schon im Kapitel 11 bauten die Menschen eine Stadt, um sich einen Namen zu machen und feierten damit ihre eigene Erhabenheit. War das Gericht der Flut vergeblich? Stellt sich die Frage. Hätte Gott sich das nicht alles sparen können? Denn er muss die Welt wieder richten. Es war nicht vergeblich. Das erste Gericht war Wasser. Das letzte Gericht, es wird Feuer sein. Und Gott weiß ganz genau, wo das Problem liegt. Das Problem ist das Wesen unseres Herzens. Und im Grunde genommen wollen wir Menschen nicht, dass man uns vorschreibt, was wir zu tun haben. Wir wollen unser Leben lieber selber bestimmen. Und das war das Problem der Menschen vor der Flut und das Problem ist das gleiche auch heute. Und um dieses Problem zu lösen, kam Jesus Christus, um dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Jesus wurde geboren und durch sein Leben zeigte er uns unseren sündigen Zustand. Durch seinen Tod nahm er diese Schuld von uns. Und durch seine Auferstehung besiegte er den Tod, der sich in unserem Herzen ausgebreitet hatte. Und deswegen können wir heute neues Leben empfangen und kommen nicht mehr in das Gericht, weil Christus an unserer Stelle schon gerichtet wurde. Aber auch in diesem Fall sind es nicht viele, die es glauben. Genau wie zur Zeit Noahs. Und deswegen wird der Herr Jesus auch wiederkommen. Aber nicht mehr als Retter, sondern er wird wiederkommen als Richter. Und es ist Jesus selber, der es uns erklärt. Und auch den Jüngern damals und uns heute. Lukas 17, 26 bis 27. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit von Noah. Die Menschen aßen, tranken und heirateten, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Ja, Jesus erinnert uns hier persönlich an die Vergangenheit und sagt, dass die Geschichte sich wiederholen wird. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, was ist denn daran falsch? Die Menschen aßen und tranken und heirateten. Was ist denn daran so schlimm? Das sind ganz normale Handlungen, die Jesus uns hier beschreibt. Aber das Übel liegt ja gerade darin, dass diese Dinge ohne Gott getan wurden. Und sie nahmen den ersten Platz in dem Leben ein, der Menschen. Die Menschen suchten nicht die Verbindung zu Gott. Sie lebten bewusst in Gottes Ferne. Sie haben sich bewusst von Gott abgesagt. Und das nennt man Unglaube. Oder die Bibel, sie nennt es Unglaube. Wenn man unsere Welt aus dem Weltraum betrachtet, dann sieht sie so friedlich aus, so normal, so als wäre alles in Ordnung. Und dennoch ist es nicht in Ordnung. Und ich zitiere nochmal einen Kommentarausschnitt vom Thomas Lachenmeier, dem Redaktionsleiter der Faktum vom Januar diesen Jahres. Und er schreibt, das wollte ich auch einblenden. Der antichristliche Geist erhebt sich. In etlichen vormals christlichen, heute islamischen Ländern, wie etwa Syrien, Türkei oder Ägypten, triumphiert er. Die zur Minderheit gewordene Christenheit wird vertrieben oder ausgelöscht. Ein Genozid ist im Gange. Im Westen will das kaum jemand offen ansprechen. Die Politik duckt sich weg. Im Westen kommt die bekennende Minderheit der Christen jeden Tag mehr unter Druck. Christlich motivierte Veranstaltungen an Hochschulen werden immer öfter untersagt, vermeintlich um der weltanschaulichen Neutralität willen. Derweil linksradikale und anti-israelische Vorträge und Veranstaltungen Alltag an den Universitäten sind. Christliche Kundgebungen, etwa für den Schutz des ungeborenen Lebens, werden massiv gestört. Sie sind nur unter massivem Polizeischutz möglich, sofern sie überhaupt noch zugelassen werden. Wo das Antigöttliche in Gesellschaft und Medien hofiert und das Böse eingeladen wird, sollte sich niemand wundern, wenn es am Ende nicht nur für die bekennenden Christen ungemütlich wird, wo die Menschen aufhören, sich dem Gott des Himmels und der Erde zuzuwenden, wo sie ihn nicht mehr respektieren und ehren und einladen, gewinnt das Raum, was an seiner Statt eingeladen wird. Ja, was sagen uns diese Fakten von einer Welt, in der wir leben? Ja, das sagt das, dass diese Welt schon lange wieder gerichtsreif ist. Und das sagt uns das, dass der Herr Jesus bald kommen wird. Und was bedeutet es heute für dein Leben? Und was bedeutet es für mein Leben? In 1. Petrus 3 beschreibt uns Petrus, was Noah und seine Familie gerettet hatte. Und unter anderem erfahren wir auch, warum die Arche eigentlich von der Größe her zu groß war. Sie waren es, 1. Petrus 3,20, sie waren es, die zur Zeit Noahs gelebt und Gott den Gehorsam verweigert hatten. Geduldig hatte Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Aber als dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. Ja, wir lesen hier, Gott hatte geduldig gewartet, ob vielleicht noch mehr Menschen in die Arche kommen würden und sie füllen würden, indem sie ihr Leben Gott anvertrauen würden. Deswegen war die Arche so groß. Deswegen war sie überdimensioniert. Gott hatte geduldig gewartet, vielleicht würde sie gefüllt werden und voll werden. Gott war bereit, viele Menschen zu retten. Viele sollten die Gelegenheit bekommen, gerettet zu werden. Deswegen war sie so groß. Und wie lange hatte Gott gewartet? 120 Jahre. Und es steht, dass Gott beschlossen hat, dass die Menschen nach der Flut ein kürzeres Leben haben sollen. Es steht geschrieben, es sollen nur noch 120 Jahre sein. Und ein paar Generationen weiter war es dann auch soweit. Mose starb mit genau 120. Da habe ich auch noch ein Bild. Und zwar ist es ein Ausschnitt von den 100 Menschen, die am ältesten wurden. Es sind jetzt nicht alle, nur ein Ausschnitt. Und man sieht, die älteste Person, 122, also Gott steht zu dem, was er gesagt hat. Man wird nicht viel älter als 120. Aber wer weiß, es ist auch lange her, vielleicht waren damals die Geburt nicht genau festgehalten, man weiß es nicht. Ja, wisst ihr, was das für mich symbolisiert? Das ganze Menschenleben lang wartet Gott geduldig, dass der Mensch sich entscheidet, in die Arche zu steigen. Ob 70, 80 oder 120 Jahre. Dafür ist uns dieses Leben gegeben, um Gott kennenzulernen. Das ist der Sinn unseres Daseins, hier auf dieser Erde. Und die Arche selbst ist ein Bild für Jesus Christus. Und die Wasserflut symbolisiert das Gericht Gottes. Die Arche war der einzige Ausweg, dem Gericht zu entkommen. Und genauso ist Jesus Christus der einzige Weg zur Erlösung. Das Wasser war nicht das Mittel der Erlösung. Denn alle, die im Wasser waren, sie kamen um. Alle, die in der Arche waren, überlebten, weil die Arche sie durch das Wasser getragen hat, also durch das Gericht hindurchgetragen hat. Johannes 5, 24. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Jesus Christus bestätigt uns es hier in diesem Vers. Ja, die Arche besaß nur eine einzige Tür. Erinnert ihr euch noch? Und diese Grenze trennte die Menschen, die geglaubt haben und die nicht geglaubt haben. Sie trennte die Lebendigen von den Toten. Und diese Tür ist Jesus. Und das sagt Jesus von sich in Johannes 10. Wenn du durch diese Tür hineingehst, bist du eingeschlossen. Und wenn du nicht hineingehst, dann bleibst du ausgeschlossen. Und die Menschen in der 10. Generation nach Noah, die haben damals eine Entscheidung getroffen. Und du wirst heute auch eine Entscheidung treffen, entweder drinnen oder draußen. Für Noah ging es damals ums Überleben. Und für dich und für mich geht es heute um das ewige Leben, um das Leben nach dem Tod. Und ich schließe ab mit 2. Petrus 3, 1 bis 9. Und dieser Abschnitt erinnert uns noch einmal, wie aktuell die heutige Botschaft an uns ist. 2. Petrus 3, 1 bis 9. Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben. Und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie es nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte, die er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschaffen hatte. Auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Ja, diesmal wird die Arche voll werden. Jeden Tag entscheiden sich Menschen irgendwo auf dieser Welt für Jesus Christus. Diesmal wird sie gefüllt. Bist du schon durch diese Tür hineingegangen? In die Sicherheit von Jesus Christus? Das ist die Frage heute an dich und an mich. Und damit möchte ich abschließen. Lasst uns beten.